Hallo, herzlich willkommen zu Burn Rate, dem Wiese Insider Podcast. Ich rede hier mit Gicu Fredi über die Startup-Szene mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. Folge 78 steht an. Wir nehmen auf am Mittwoch, dem 14. Januar um 21 Uhr abends. Heute ist die erste Deal-Folge, die ansteht, und zwar von diesem Jahr. Und wir freuen uns sehr, die spannendsten Deals aus dem Dezember mit euch zu diskutieren. Dieser Podcast wird gesponsert von Omnium und Upscale.ch. Yagi, herzlich willkommen. Wie sieht unser Programm heute aus? Was waren die wichtigsten Deals im Dezember?
Ja, die wichtigsten Deals im Dezember, das waren die 25 Millionen Series B von Gravis Robotics. Die haben wir kurz angetönt in der Folge 74. Dann haben wir die Series B von Asiatech auf dem Programm, die 27 Millionen Series B. Um das noch ein bisschen genauer auszuführen, die hatten wir in Episode 76 angeteased, und dann haben wir die 100 Millionen Series C von Neural Concept auf dem Programm sowie die Pre-Seed-Runde von Soverly. Wir starten die Folge aber wie immer mit dem Burn Rate Market Snapshot. Das ist ein kurzer Rückblick auf die Facts and Figures im Schweizer Startup-Ökosystem des letzten Monats, bevor wir dann eben zum Pièce de Résistance der Folge kommen. Die Deep Dives in die Transactions, die ich vorher erwähnt habe.
Ja, es hat natürlich noch viele andere Transaktionen, wie zum Beispiel die 25 Millionen Series A Extension von Corintis oder die 50 Millionen Runde von FORX, Therapeutics und viele weitere, die im Dezember kommuniziert wurden, die wir gerne sehr aufgenommen hätten. Wir versuchen hier jeweils eine gute Mischung aus Runden von unterschiedlichen Stages zu behandeln. Wenn jemand von euch mehr von einer anderen Transaktion hören möchte, könnt ihr dies gerne als Hörerfrage bei uns anbringen. Wir nehmen dies dann gerne in der nächsten Folge auf. Ja, lass uns gleich mit dem Burn Rate Market Snapshot starten, Guy.
Ja, im Dezember 2025 wurden rund 250 Millionen in 22 Finanzierungsrunden in der Schweiz in Startups investiert. Im Vergleich zum November sind das 200 Millionen weniger. Da wurden 450 Millionen investiert. Das war einer der besten Monate des Jahres 2025. Aber die 250 Millionen sind ungefähr gleich viel wie im Oktober investiert wurden. Da waren es 230 Millionen. Und machen wir doch noch kurz den Vergleich zum Vorjahr. Gegenüber dem 2024 wurden im 2025 25% mehr investiert. Im 2024 wurden im Dezember nämlich rund 200 Millionen Schweizer Franken in Startups investiert. Die wichtigsten bzw. größten Deals, die haben wir bereits erwähnt und die nehmen wir dann auch gleich im Detail auseinander. Gehen wir aber noch kurz auf die Exits ein. Da war wieder einiges geschehen im Dezember. Wollten alle wohl noch per Ende Jahr die Transaktion abschließen. Gerade im Biotech-Sektor war die M&A extrem aktiv. Hier wurden 12 Projekte von der X-Life Science-Plattform für 450 Millionen US-Dollar durch die mexikanische Grupo Landsteiner übernommen. Und dann fand zudem auch noch eine Unicorn-Transaction statt. Congrats! SK Capital hat die Mehrheit von Swix Biopharma bei einer Bewertung von mehr als 1,5 Milliarden Euro übernommen. Erwähnenswert ist natürlich auch noch der Verkauf der Plattform Homebody für 190 Millionen an den amerikanischen PE Quinn Street. Das haben wir auch in einer vorgängigen Episode kurz beleuchtet. Sonst im Dezember in der Schweiz, ja, ganz wichtig, da wurde die erste Studie zur Rendite von Schweizer VC-Fonds von der Uni Basel, SECA und Deep Tech Nation Switzerland publiziert. Den Report, den hatten wir auch bereits als Schwerpunktthema in der Folge 76 aufgenommen. Das ist sicherlich etwas ganz Wichtiges für alle, die aktiv im VC sind. Würde ich empfehlen, das nochmal kurz nachzuhören oder einfach den Report zu lesen und euch selbst Gedanken darüber zu machen. Dann noch erwähnenswert finde ich das neue EPFL Grant Programm, das Studenten, die ein Unternehmen im KI-Sektor aufbauen wollen, dediziert fördern und sie ja länger an der Uni hält, damit sie ja ein nachhaltiges KI-Startup aufbauen können.
Ja, danke Guy für diesen Swiss Snapshot. Wenn wir auf den europäischen VC-Markt im Dezember 25 schauen, fällt auf, dass das Gesamtvolumen regional stabil, aber konzeptionell weiter fragmentiert ist, muss man sagen. Laut aktuellen Analysen kann man es in Europa auf etwa 302 VC-Runden mit rund 4,5 Milliarden Dollar Gesamtvolumen, was einem leichten Anstieg im Vergleich zum Vormonat entspricht. Besonders bemerkenswert sind dabei zwei sehr große Finanzierungsrunden über je etwa 500 Millionen Dollar. Einerseits ein bedeutender Software-Deal aus London mit Prevo und andererseits eine große Energiefinanzierung von LV aus Schweden. Diese beiden Deals gehörten zu den größten im gesamten europäischen Dezember-Venture-Deal-Kontext. In den USA und global dominieren im Dezember weiterhin die Megarunden und KI-Fokus-Finanzierungen oder Anschlussfinanzierungen, was sich auch im Gesamtjahr widerspiegelt. 2025 wurden global enorm viel Finanzierungen in wenige sehr große Transaktionen kanalisiert, darunter auch mehrere Deals über mehrere Milliarden Dollar. Insgesamt zeigen Crunchbase-Daten, dass 2025 allein etwa 211 Milliarden Dollar, das ist schon eine Zahl, Venture Capital in KI-bezogene Firmen floss, also deutlich mehr als in jedem anderen Sektor. Mein Fazit für den Dezember: Europa zeigt eine solide Mitte- bis Spätphasenaktivität mit klar fokussierten größeren Runden, aber die wirklich großen Kapitalblöcke, vor allem im KI- und Plattformbereich, bleiben weiterhin stark im US-Ökosystem konzentriert. Ende 25 bleibt damit ein widersprüchliches, aber aktives VC-Bild bestehen, also stabil unterwegs, aber mit klarem Momentum bei wenigen großen Deals.
Mit Omnium schließt du deine Finanzierungsrunde schneller und erfolgreicher. Unser Partner Omnium ist eine innovative Plattform für Wachstumsfinanzierung. Omnium ist der One-Stop-Shop für Finanzierungsrunden, denn sie bieten einen komplett digitalen, schlanken und kosteneffizienten Prozess inklusive Legal Framework, InvestorInnen-KYC und Zahlungsabwicklung an. Wer bei Omnium raised, hat die Wahl, eine Private Round zu machen und nur die Plattform für seine Investment Opportunity zu nutzen. Oder er wählt die Private Round Plus mit zusätzlichem Zugang zu 10.000 registrierten InvestorInnen. Wer eine öffentlichkeitswirksame Runde mit möglichst großer Breitenwirkung machen möchte, wählt die Public Round, wo das Angebot allen InvestorInnen zugänglich gemacht wird. Mit Omnium schließt du deine Finanzierungsrunde schneller und erfolgreicher. Willst du mit deinem Startup schnell und erfolgreich skalieren und nicht nur wachsen? Dann ist das Upscaler-Programm genau das Richtige für dich. Es verschafft dir Zugang zu unserem großen Pool von GründerInnen, UnternehmerInnen und passenden InvestorInnen. Über 50 Startups haben bereits in mehr als 500 Workshops profitiert und ihr Business national wie international skaliert. Willst auch du von dieser persönlichen und individuellen Förderung profitieren? Alle Informationen findest du unter www.upscaler.ch.
Starten wir mit einer Transaktion, die auf den ersten Blick weniger flashy wirkt als Humanoid-Roboter oder KI Foundation Models, aber strategisch extrem spannend ist. Asaya nämlich hat im Dezember 2025 eine Series B-Runde über 26,6 Millionen Dollar abgeschlossen, ein ETH-Spin-Off aus Zürich, aktiv in einem Markt, den viele Investoren lange gemieden haben, nämlich Airport und Airline Operations.
Ja, sounds boring, aber genau das macht den Case für mich in dem Sinne auch interessant. Aviation gilt als träge, stark reguliert und ja auch sehr fest politisch angehaucht. Wenn dort ein Startup auf Skalierungskurs kommt, dann ist es nicht wegen Buzzwords, sondern weil sie ein reales, operatives Problem lösen. Asaya greift direkt dort an, wo Zeit, Kosten und Chaos entstehen. Und das ist beim Turnaround eines Flugzeugs.
Ja, und wichtig, das ist jetzt kein kleiner Efficiency-Hack. Wir reden über Prozesse, die täglich tausendfach stattfinden und bei denen jede Minute Verspätung reale Kosten verursacht für Airlines, Flughäfen und Groundhandler.
Ja, Asaya nutzt Computer Vision und AI, um das Geschehen auf dem Rollfeld zu analysieren. Kameras erfassen in Echtzeit, wann ein Flugzeug ankommt, wann die Türen geöffnet werden, wann Gepäck verladen wird, wann es getankt wird und schlussendlich, wann das Pushback zurück auf die Lande- und Startbahn stattfindet. Diese Daten werden automatisiert ausgewertet und in operative Entscheidungen übersetzt.
Ja, das Entscheidende ist, früher wurden diese Prozesse manuell getrackt. Asaya schafft erstmals eine objektive, datenbasierte Sicht auf den sogenannten Turnaround, also wie eben lange sich ein Flugzeug auf einem Flugplatz aufhält. Und das ist die Grundlage für bessere Planungen, zum Beispiel bei Gehzuweisungen, Personal und Slots, du hast es erwähnt.
Ja, da muss man vielleicht ein bisschen weniger warten bei den Flughäfen, die Asaya nutzen. Für mich ist es ein klassischer Infrastruktur-AI-Case. Die Software wird Teil des Nervensystems eines Flughafens. Das macht den Verkauf natürlich extrem schwer und träge, lange Sales-Cycles. Aber wenn man mal drin ist, dann ist es extrem sticky.
Ja, gehen wir ein bisschen noch in medias res hier, schauen wir doch gleich auf die Kunden zum Beispiel. Asaya arbeitet mit Tier-1-Flughäfen und Airlines, JFK, Heathrow, Toronto Pearson, Alaska Airlines, British Airways. Das sind keine Innovation Sandboxes mehr, also keine POCs, sondern wirklich produktive Umgebungen bereits.
Ja, und genau das ist auch extrem relevant, deshalb auch die Series B. Und auch wenn hier die Umsatzzahlen von Asaya nicht preisgegeben werden, das dürfen wir leider nicht, sagt natürlich die Kundenqualität schon extrem viel aus und lasst ein bisschen Fantasie zu, was für Umsatz sie machen. Diese Organisation, also ihre Kunden, die kaufen keine Software aus Neugier, sie kaufen Software genau dann, wenn der Business Case stimmt und sie Geld sparen können.
Ja, und aus Visi-Sicht sicherlich interessant. Man hat wenige Kunden, aber hohe Vertragsvolumen, lange Laufzeiten und sehr hohe Wechselkosten. Also Austrittsbarrieren sind relativ hoch. Das ist ein anderes Wachstumsprofil als eben klassisches KMU-SaaS. Aber potenziell eben sehr stabil für geduldige Investoren, die den Sektor kennen und auch verstehen.
Ja, dann kommen wir doch noch kurz auf die Herkunft der Firma zu sprechen. Asaya ist ein ETH-Spin-off, wie du erwähnt hast eingangs. Es kommt stark aus dem Engineering heraus mit Dimitri Chugrev. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Als CTO haben sie ein extrem tiefes Wissen im Computer Vision-Bereich. Gleichzeitig hat Max Diaz, also dein Namensvetter, ein Serienunternehmer, auch wie du, der bereits mehrere B2B-Softwareunternehmen aufgebaut hat, die CEO- und Mitgründerrolle eingenommen.
Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig. Aviation ist eben kein Markt, in dem man mit reiner Forschung gewinnt. Man braucht Durchhaltevermögen, Sales-Disziplin und eben ein Verständnis für komplexe Organisationen. Und was mir persönlich sehr gefällt, das Team vereint Tech-Tiefe und unternehmerische Erfahrung. Das ist oft genau die Kombination, die es braucht, um in regulierten Industrien wirklich zu skalieren.
Ja, und spannend finde ich auch, jetzt kommt ein Managementwechsel. Hinzugekommen zum Team ist Christian Henn als CEO. Und damit wird klar signalisiert, die Firma, die soll jetzt wirklich in die Skalierungsphase kommen und dort nochmal beschleunigen, weg von der reinen Produktentwicklung hin zum internationalen Rollout. Christian kennt das Playbook für die Skalierung internationaler B2B-Software und Industrieunternehmer bestens und hat die nötigen Skills dazu bereits im Rucksack. Das ist ein wichtiger Schritt. Viele Deep-Tech-Startups scheitern genau an diesem Übergang, einen Profi-CEO einzustellen zum richtigen Zeitpunkt. Dass Asaya hier bewusst ergänzt und professionalisiert, zeigt echte Reife und ist in meinen Augen ein sehr positives Signal für Investoren. Eben mit aufgebaut von einem Serienunternehmer, der das ja wahrscheinlich schon beim letzten Unternehmen gemacht hat. Das habe ich jetzt nicht nachgeforscht.
Zu den Investoren. Die Series B-Runde wurde angeführt von Armira Growth mit Managing Partner Christian Ficke, ein privat geführter Growth-Investor aus München mit einer Milliardenplattform, die sehr selektiv investiert, muss man sagen. Das ist kein Fonds, der auf Hoffnung setzt, sondern sehr gezielt investiert. Und dann kommt eben der strategische Teil des Syndikats, JetBlue Ventures, Alaska Star Ventures. Für mich ist das fast noch wichtiger. Diese Corporates, die mit involviert sind. Diese Investoren bringen Marktzugang, Referenzen und operative Expertise aus dem Aviation-Alltag. JetBlue kommt ursprünglich von der amerikanischen Fluggesellschaft JetBlue Airways und Alaska Star gehört der Alaska Air Group, der auch der Alaskan Airlines selbst betreibt.
Ja, das reduziert natürlich das Go-to-Market-Risiko gewissermaßen und zeigt, dass Asaya wird nicht nur als Software-Tool gesehen, sondern als strategischer Baustein für die nächste Generation von Airport Operations. Selbstverständlich haben wir eine Cap-Table für euch modelliert. Allerdings haben wir von der letzten Transaktion nicht ausreichend Informationen erhalten, um da wirklich in die Tiefe zu steigen. Aber lasst uns doch bei der Gründung der Firma in 2018 starten. Bereits damals wurde die Firma mit zwei Aktienklassen aufgebaut, für die unterschiedliche Bewertungen bezahlt wurde von den Gründern, damit sie einen guten Equity-Split haben unter sich. Finde ich noch spannend.
Im 2019 wurde die Seed-Runde geraced. Viele Infos hat das fokussierte Team nicht kommuniziert, aber es wurden 2 Millionen bei einer Bewertung von 8,5 Millionen investiert. In der Runde kam Ariel Lüdi, der Serial Investor mit Hammer Team ins Board.
Ja, und diese Runde wurde dann nochmal erweitert mit 2 Millionen im 2020 und seither wurden keine weiteren Runden geraced oder zumindest bekannt gegeben bis zur heutigen 26 Millionen US-Dollar Finanzierungsrunde. Das Kapital dieser Runde wird eingesetzt für die internationale Expansion, also die weitere internationale Expansion, weitere Produktvertiefungen, die Entwicklung neuer Module, wie der Stand Manager, also die Planung vor der Landung und nicht nur die Analyse danach, wenn das Flugzeug effektiv schon angekommen ist.
Ja, aus Schweizer Sicht ist Asaya ein super Case. ETH-Spin-off, globale Kunden, internationales Kapital, genau das benötigen wir, um institutionelle Investoren vom Standort zu überzeugen. Der Case zeigt, dass Schweizer Startups nicht nur Forschung beherrschen, sondern eben auch industrielle Skalierung.
Ja, mein Fazit, Asaya ist keine laute Story, aber eine sehr substanzielle. Sie bauen kritische Infrastruktur in einem Markt mit enormen Eintrittsbarrieren.
Ja, man kann schon fast sagen, solche Firmen sind oft langfristig die besseren Investments als im gehypte Trend-Investments, die wir im Moment ja auch sehr oft sehen im Ökosystem. Wenn Asaya sich als Standard-Layer für Airport-Operations etabliert, dann ist das ein sehr großes und vor allem verteidigungsfähiges Business mit hohem Exit-Potenzial. Kommen wir zur nächsten Transaction, bleiben wir an der ETH in Zürich. Die Finanzierungsrunde von Gravis Technologies zeigt, wie eben Deep Tech Hardware getriebene Startups auch im klassischen Bau- und Infrastrukturmarkt Venture Capital gewinnen können. Gravis Robotics hat Ende 25 eine Series B über 23 Millionen Dollar abgeschlossen, co-geführt von IQ Capital und Sakura Ventures mit einer ganzen Reihe weiterer technischer und strategischer Partner.
Ja, ich finde das noch ein spannendes Syndikat hier mal vorweggenommen. Neben den beiden Investoren, die du erwähnt hast, IQ Capital und Sakura Ventures sind mit dabei. Peer VC, ein CVC, IMAD von Nesman Partners, dann ist Suna Ventures und auch aus der Schweiz Armada Investment und sogar der Großkonzern Holcim hat sich beteiligt. Also eine Mischung aus klassischen VCs, Corporate VCs und auch Industriepartnern.
Ja, und das Geld soll nicht nur ins Produkt, sondern vor allem auch in die globale Expansion der Technologie fließen, also auch bei diesem Case, um eben autonome und schwere Baumaschinen in den UK, USA und der EU zu skalieren. Man möchte den Teamaufbau beschleunigen und eben Partnerschaften mit OEMs, Baukonzernen und Händlern vertiefen.
Ja, bevor wir jetzt noch weiter in die Technologie und den Markt einsteigen, gehen wir kurz auf das Team ein. Woher kommt Gravis eigentlich? Sie haben den Ursprung, wie so viele Schweizer Robotik-Startups, im Robotic System Lab an der ETH im Department DMAFT. Dort, wo Forschung in echte Feldroboterkompetenz transferiert wird. Co-Founder und CEO Ryan Johns bringt eine Mischung aus Architektur und Robotik-Background mit. Er hält sogar ein Guinness-Buch-Weltrekord für die größte von Robotern erbaute Trockensteinmauer. Und CTO ist Dominik Jud. Er ist Experte für autonome Steuerung komplexer Maschinen. Beide kennen die Herausforderungen auf Baustellen mit variablen Boden- und Umgebungsbedingungen autonom zu operieren.
Ja, auch Ex-ABB-Manager Hans-Peter Fessler, der heute VP ist, ist ein Co-Founder und Marco Hutter ist ebenfalls im Board. Er ist einer der international renommiertesten Robotics-Professoren und mehrfachen Sieger bei DARPA Challenges. Mit ihm hat das Team auch akademische Tiefe und Verbindungen in die globale Robotik-Community. Ja. Wir haben uns gefragt, warum Robotics im Bauwesen? Ich meine, die Produktphilosophie von Gravis ist ganz einfach und schlicht. Man möchte die Produktivität in der Bauindustrie erhöhen. Die hat eigentlich stagniert über die letzten Jahrzehnte, während die Nachfrage nach Infrastruktur steigt und erfahrene Maschinenführer eben in Rente gehen.
Ja, und alles auch immer teurer wurde im Bau. Gravis stattet bestehende Bagger und andere schwere Maschinen mit KI-basierten Autonomie-Kits aus. Das System kombiniert dabei LIDAR, Kameras, GNSS und Hydraulikdaten, um echte Bodenkonturen wahrzunehmen auf der einen Seite und dann Aufgaben wie Trenching, Earthworks oder Materialhandling autonom zu erledigen. Das Produkt ist ausdrücklich kein Steuerskript mit starren Befehlen. Die KI, die passt sich je nach Boden und je nach Einsatzbedingungen effektiv an und das macht das System sowohl produktiver als auch sicherer.
Ja, zusätzlich gibt es das Gravis Slate Interface, eine Tablet-Oberfläche, die eben nahtlos in bestehende Arbeitsprozesse integriert werden kann. Dadurch können Bediener, also die User, zwischen autonomen und manuellem Betrieb wechseln und gleichzeitig Daten für Learning-Updates liefern. Was mich beeindruckt, das ist keine reine Labortech mehr. Die Systeme sind bereits aktiv auf Baustellen in 7 Ländern in Europa, den USA, Lateinamerika und Asien im Einsatz. Zum Beispiel wurde eine autonome Aushubanwendung bei einem Taylor Woodrow-Projekt am Manchester Airport ausgerollt. Das ist der erste große Gebrauch autonomer Erdbewegungen auf einem aktiven Baustandort.
Ja, und das macht wirklich den Unterschied. Diese Technologie wird nicht nur getestet, sie wird effektiv produktiv verwendet, auch bei Holcim oder in Projekten von Hyundai. Und sie liefert auch konkrete Produktivitätsverbesserungen von bis zu etwa 30% sowie mehr Sicherheit auf der Baustelle. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiges Thema. Gerade bei autonomen Lösungen im Feldbereich, da gibt es viele Produkte, die theoretisch sehr gut aussehen, aber praktisch extrem schwer sind zum Skalieren. Gravis kann bereits jetzt echte Leistungsnachweise vorweisen.
Ja, kommen wir zum finanziellen Part. Ich glaube, die 23 Millionen Dollar Series B ist in der Größe typisch für Firmen, die eben Hardware, Software, Robotics, Feldintegration adressieren, verbinden und hier die Synthese erfolgreich umgesetzt haben. Starten wir aber bei der Gründung im Jahr 2022 und schielen auf unsere modellierte Cap Table. Ja, auch hier, die Firma agiert eher im Stealth-Modus und die aktuelle Runde ist die erste, die sie offiziell verkündet haben. Nichtsdestotrotz haben wir einige Informationen zu den vorhergehenden Runden ausgraben können. Im 2023, also nur 5 Monate nach der Gründung, hat die Firma eine erste Runde in der Höhe von über 4 Millionen geraced bei einer Pre-Money-Bewertung von 20 Millionen.
Ja, und im Frühjahr 2025, also 2 Jahre später, wurde die nächste Runde geraced. In 2 Closing wurden im 2025 rund 14 Millionen Schweizer Franken aufgenommen und das bei einer Pre-Money-Bewertung von 31 Millionen. Nun, die Gretchenfrage: Im Dezember kommt die Ankündigung von 23 Millionen US-Dollar. Ist das eine neue Runde oder ist es eine Extension? Ich wage jetzt mal zu behaupten, dass die Runde sehr wahrscheinlich eine Extension um weitere 4,5 Millionen ist von der Runde im Frühjahr. Aber es könnte natürlich durchaus sein, dass sie enorm Traction gewonnen haben und jetzt nochmal 18,5 Millionen Schweizer Franken neues Kapital aufgenommen haben.
Zu den Investoren: IQ Capital ist bekannt für tiefe technische Verständnisinvestments in Robotics und im Deep Tech Bereich. Und Sakua hat ein sehr starkes Industrienetzwerk. Dazu kam PRC. Sie bringen weiter eine Consumer- und Early Tech Perspektive rein, während Partner wie Holcim gleich im strategischen Kunde und Kapitalgeber zugleich ist.
Ja, diese Mischung, die finde ich bemerkenswert. Sie zeigt, wie hybride Kapitalmodelle zunehmend zusammenkommen. Klassischer VC, Corporate VC, Industriepartner und strategische OEM-Bindung. All das in einer Runde. Das stärkt Gravis nicht nur finanziell, sondern auch operativ bei der Marktdurchdringung. Mein Fazit dazu: Gravis ist keine klassische Infrastruktur Deep-Tech-Wette. Hier geht es jetzt nicht einfach um einen viralen Produktspaß, sondern um eine harte Realität produktiver Baustellen, wo Produktivität, Sicherheit und Arbeitskräftemangel eine echte Herausforderung darstellt.
Ja, genau dort setzt eben Gravis an mit einer Lösung, die Realität und Autonomie verbindet, statt eben künstlich getrennte Produktdemonstrationen zu bauen. Dadurch hat die Firma einen klaren Pfad zur Marktpenetration geschaffen, der über OEM-Kanäle, Partnernetzwerke und direkte Baukunden läuft. Falls diese Technologie einmal breit akzeptiert wird und das zeigen frühe Releases schon relativ gut, dann transformiert sie einen ganzen Industriezweig, der bislang technologisch relativ zurückhaltend war.
Ja, spannend. Wir haben jetzt noch zwei Transaktionen auf dem Programm. Jetzt machen wir doch mal einen kurzen Abstecher in die Romandie zu einer Firma, die im Schweizer Deep-Tech-Ökosystem schon länger präsent ist und auch für Furore sorgt. Neural Concept aus Lausanne. Wir haben ihre letzte Finanzierungsrunde in der Burn Rate Episode 18 ausführlich diskutiert. Damals haben sie die Series B aufgenommen. 27 Millionen wurden geraced. Forestay Capital, Alven, HTGF, DE Show waren damals dabei. Es ist eine klassische EPFL-Ausgründung. Tiefe KI-Expertise im Engineering- und Designprozess wird die angewendet, um den Entwicklungszyklus radikal zu verkürzen.
Ja, die Firma adressiert ein echtes strukturelles Problem in der Industrie, nämlich die Produktentwicklung ist eben relativ langsam, teuer und extrem iterativ und das möchte man beheben.
Ja, genau. Und jetzt nehmen wir die 100 Millionen Finanzierungsrunde Series C aufs Programm. Das habe ich vorher, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Wenn man mit OEMs spricht, egal ob Automotive im Aerospace-Bereich oder Industrial, dann hört man immer dasselbe. Ein neues Produkt zu entwickeln, das dauert Jahre. Jede Designänderung zieht Simulationen, Tests und Freigaben nach sich. Das kostet enorm viel Zeit, Geld und auch Nerven. Und klassische CAD-Tools wie CFD oder Finite Element Simulationen, die sind zwar extrem präzise, aber sehr langsam. Ingenieure rechnen, warten Stunden oder Tage, interpretieren Resultate und starten dann wieder von vorne, wenn irgendwas nicht gut ist. Ist zwar korrekt, ein guter Prozess, aber extrem ineffizient. Und Neural Concept, sie setzen genau hier an. Sie wollen diese Iterationsschleifen massiv verkürzen.
Ja, wie ihr merkt, haben wir uns das ganz genau angeschaut. Technisch arbeitet Neural Concept mit Physics-Informed Deep Learning Modellen. Die Modelle lernen aus bestehenden Simulationsdaten, können extrem rasch vorhersagen, wie sich ein Design verhält, sei das strukturell, aerodynamisch oder auch thermisch. Und wichtig ist, sie ersetzen klassische Simulationen nicht komplett. Also Ingenieure bekommen Feedback, welche Designrichtungen sinnvoll sind, bevor sie eben teure High-Fidelity-Simulations starten.
Ja, und das Besondere, die Modelle arbeiten direkt auf 3D-Geometrien. Es ist kein vereinfachtes Feature-Engineering, sondern ja, echte Engineering-Realität. Also die gehen in die Tiefe der Produkte, die hier entwickelt werden. Das ist technologisch extrem anspruchsvoll und dementsprechend auch nicht so einfach zu kopieren. Neural Concept arbeitet bereits mit vielen großen Industrieunternehmen zusammen, schon sagen eben vor allem Automotive, Aerospace und Industrial Manufacturing. Und wir haben uns die Liste einmal etwas genauer angeschaut. Airbus, Porsche, General Motors, die tauchen immer wieder im Umfeld mit der Firma auf. Die Liste ist aber extrem lang. Es hat auch Renault, Leonardo, Cautex, Multiwing und so weiter, mit denen oder die Neural Concept bereits als Kunden zählen kann.
Spannend und erwähnenswert ist die mehrjährige Zusammenarbeit mit Airbus. Dort wird Neural Concept produktiv für aerodynamische Optimierung eingesetzt. Simulationen, die eben frühe Stunden dauerten, werden heute in Millisekunden gerechnet. Das ermöglicht eben interaktives Design in Echtzeit. Ja, diese Langfristigkeit und die Top-Kunden sind ein extrem starkes Signal, muss ich sagen. Diese Unternehmen integrieren eben neue Software nur, wenn sie messbare Produktivitätsgewinne sehen. Und wir reden hier nicht über Marketing-KPIs, sondern eben über Monate von weniger Entwicklungszeit, die die Firma hier bieten kann.
Ja, und wenn ein Tool einmal in einem Engineering-Workflow tief verankert ist, dann entstehen eben doch wieder hohe Switching-Kosten. Das ist aus VC-Sicht sehr attraktiv. Vielleicht wird ja Airbus zukünftig wieder die Nase vor Boeing haben in Sachen Umsatz. Das hat sich ja letztes Jahr ein bisschen geändert. Da war wieder Boeing vorne. Neural Concept ist ein Spin-off aus der EPFL. Wie gesagt, der Gründer Pierre Bacque kommt direkt aus der Forschung zu geometrischem Deep Learning. Das Produkt basiert also nicht auf einer Idee, sondern auf jahrelanger wissenschaftlicher Arbeit. Das Team hat dann gleichzeitig früh verstanden, dass Industrie keine Blackboxes akzeptiert. Die benötigen Nachvollziehbarkeit, Validierungen. Und das Vertrauen in KI ist in diesem Bereich entscheidend. Und das haben sie von Anfang an mit reingedacht und eine Whitebox-KI-Lösung hingestellt.
Lass uns kurz auf die Finanzierung schauen. Sehr lehrreich, weil Neural Concept ist eben kein One-Shop-Hype-Case, sondern eine Firma, die sich Runde für Runde hochgearbeitet hat. Gestartet 2020 mit einer klassischen Seed-Runde von rund 2 Millionen Dollar mit dem HTGF und CNB Capital an Bord.
Ja, das ist typisch für den EPFL-Spin-Off, zwei gute VCs an Bord, Technologie validieren, dann an den Markt gehen. Der nächste Schritt kam in 2022, da haben sie die Series A mit 9,1 Millionen Dollar geraced. Damals war Alvin Partners im Lead und ja, ab da ging es nicht mehr nur um Forschung, sondern ja, um die Produktisierung und eine erste Skalierung mit Kundendeployments.
Ja, und wichtig, die frühen Investoren blieben dabei, also HTGF, CNB Capital und Aster Capital gehen mit in die Series A. Das ist sicherlich ein starkes Vertrauenssignal. Niemand wird gezwungen, weiter zu investieren. Die haben das, wie gesagt, eben freiwillig gemacht, weil sie überzeugt sind.
Ja, und im 2024, da haben sie die 27 Millionen Series B geraced, damals kam Foursday Capital dazu, DE Shaw Ventures, dann beides die neuen Investoren, ganz klares Signal, jetzt geht es um globale Skalierung und Enterprise-Reife und eben wie gesagt, hört doch rein in die Burn Rate Episode 18, das haben wir genau vor 60 Episoden thematisiert.
Das waren noch Zeiten. Und jetzt Ende 25, die Series C über 100 Millionen Dollar angeführt von Goldman Sachs Alternatives, das ist ein Growth Equity Fund. Goldman steigt nicht ein, um zu experimentieren, wie wir wissen, sondern weil eben Recurring Revenues, große Industriekunden und planbare Skalierung sichtbar sind. Was mir besonders gefällt, die Cap Table ist extrem konsistent mit Foursday, Alvin, HTGF und Alvin. Fast alle gehen über mehrere Runden mit. Das ist selten und spricht eben für nachhaltige Value Creation.
Ja, und das Kapital, das fließt in drei Hauptbereiche, ins Produkt, insbesondere in generative Designfunktionen. Zweitens das globale Go-to-Market. Hier wird vor allem jetzt auf die USA und Asien fokussiert. Und ja, das Kapital wird drittens auch in Partnerschaften investiert mit bestehenden Engineering-Stacks und Infrastruktur-Playern. Das zeigt, dass Neural Concept nicht versucht, bestehende CAD oder CAE-Systeme zu ersetzen, sondern sich ja, wie ein Layer darüber zu legen. Das senkt natürlich die Eintrittshürde bei Großkunden massiv. Die müssen nicht einfach alles ersetzen, sondern können einfach ein Tool obendrauf stülpen.
Ja, der Markt für Engineering-Software ist nicht riesig, aber relativ konservativ noch immer. Wer hier reinkommt, kann sehr langlebige Businesses bauen. Neural Concepts positioniert sich nicht als Substitution, sondern als Beschleuniger dieser Ökosysteme, das ist auch noch spannend. Das macht sie sowohl zu einem potenziellen Category Leader als auch zu einem spannenden strategischen M&A Target.
Ja, mein Fazit zum Deal oder zum Neural Concept, sie sind ein leiser, muss man schon sagen. Im Schweizer Ökosystem kennen nicht alle den Namen, aber extrem substanzieller Schweizer Deep Tech Case. Es ist nicht einfach eine Buzzword AI, sondern echte industrielle Wertschöpfung, die sie kreieren. Ein gutes Beispiel dafür, wie Forschung, Produkt, Kunden und Finanzierung sauber aufeinander aufgebaut werden. Und genauso können doch globale Technologie-Champions entstehen. Braucht aber doch noch ein bisschen einen Weg von hier.
Ja, für mich sicherlich ein Case, den man definitiv weiter beobachten sollte. Kommen wir zur letzten Transaktion von heute. deutlich früher in der Company Journey, aber nicht weniger spannend. Das Zürcher Cybersecurity Startup Soverly hat eine Pre-Seed-Runde über rund 2,6 Millionen Dollar abgeschlossen. Auf den ersten Blick eine kleine Runde, auf den zweiten Blick aber genau die Art von Thema, das aktuell eben an Relevanz gewinnt, nämlich die digitale Souveränität auf dem Smartphone.
Man merkt sofort, das ist kein klassisches App-Startup. Soverly adressiert ein strukturelles Sicherheitsproblem, das durch Geopolitik, Remote Work und kritische Infrastrukturen in den letzten Jahren massiv an Bedeutung gewonnen hat. Pre-Seed ja, aber das Problem, das sie lösen wollen, das ist extrem groß.
Ja, ich meine, Smartphones oder generell Mobiltelefone sind heute das zentrale Arbeits- und Kommunikationsgerät. Das kann sich jetzt, wenn man gewissen Auguren Glauben schenkt, vielleicht ändern in diesem oder nächsten Jahr. Die New York Times hat hierzu ein spannendes Piece geschrieben Anfang vom Jahr und die These aufgestellt, dass eben Smartphones abgelöst werden durch andere Geräte. Ich glaube nicht dran. Ich glaube, wir bleiben noch eine Zeit lang auf diesem Gerät. Ja, und eben hier laufen auf iOS oder Android beides sehr komplexe Betriebssysteme mit riesiger Angriffsfläche und das versucht eben Soverly zu beheben.
Ja, und genau dort, wie viel Virenscanner hast du bereits auf deinem Smartphone installiert, Max? Also ich noch nie. Wir sind wie da, wo man nie scannt, alles öffnet und einfach, ja, Friede, Freude, Eierkuchen. Und das ist genau das Grundproblem. Wenn jetzt das OS, also das Operating System vom Mobile Phone einfach plötzlich kompromittiert wird, ja, dann ist alles kompromittiert. E-Mails, Messengers, geschäftskritische Apps, E-Banking, das hat man alles heute auf dem Mobile oder auch die Zahlungsmethoden. Klassische Mobile Device Management Lösungen, die lösen das Problem nur teilweise und sie setzen extrem hoch im Software Stack drin. Genau hier setzt Soverly an, nicht einfach bei einer App, sondern mit einem zusätzlichen isolierten Sicherheitslayer, also einer Sicherheitsschicht, die direkt auf dem Gerät installiert und implementiert wird. Soverly entwickelt einen sogenannten souveränen Software-Layer, der parallel zu Android oder dem iOS läuft. Man kann sich das so vorstellen, wie mehrere strikt getrennte Umgebungen auf einem einzigen Smartphone ohne neue Hardware laufen.
Das ist im Entscheidenden. Es ist ein Retrofitting, also kein neues Device-Ökosystem, das entsteht. Bestehende Smartphones, aber mit einer abgesicherten Umgebung für sensible Anwendungen. Und selbst wenn das Hauptbetriebssystem kompromittiert würde, bleibt diese isolierte Umgebung sicher. Das ist technisch sehr anspruchsvoll, aber genau deshalb auch spannend, vor allem aus VC-Sicht.
Ja. Schauen wir doch mal aufs Team. Soverly ist ein ETH-Spin-Off, gegründet von Ivan Pudu und Moritz Schneider. Beide kommen direkt aus mehreren Jahren Forschung an der ETH im Bereich System Security. Diese Art von Produkt, die kann man halt einfach nicht nebenbei mal kurz bauen. Da braucht es ein tiefes Verständnis der Betriebssysteme, von Virtualisierung und auch von Angriffsszenarien, die da passieren könnten.
Man muss schon sehen, man steht noch ganz am Anfang der kommerziellen Reise. Das ist klassische Pre-Seed-Logik, erst Technologiefundament, dann Marktvalidierung. Ja, gehen wir noch kurz zum Cap-Table. Die Firma wurde erst im letzten Juli gegründet. Die Runde, die im Dezember kommuniziert wurde, wurde bereits im September umgesetzt und angeführt von Founderful. Dazu kommen die ETH Zürich Foundation, VentureKick und Cybersecurity Angels. Die Bewertung lag dabei bei knapp 6 Millionen Pre-Money. Das Kapital wird primär eingesetzt, um den Core Security Stack technologisch zu härten. Haben wir gelesen, erste Pilot-Deployments mit institutionellen Nutzern umzusetzen und die Basis für einen strukturierten Go-to-Market in sicherheitskritischen Anwendungsfeldern zu legen.
Ja, der Zielmarkt ist natürlich extrem breit für ein solches Thema, aber auch absolut nicht trivial. Behörden, kritische Infrastrukturen, Unternehmen mit hohen Sicherheitsanforderungen, vielleicht auch Journalisten oder NGOs, die gerade in irgendwelchen Krisengebieten tätig sind. Und genau hier liegt auch die Herausforderung. Der Bedarf ist da, die Sales Cycles, die sind ziemlich sicher relativ lang und das Vertrauen, das ist entscheidend. Es ist nicht einfach eine Self-Serve-SaaS. Gleichzeitig sehen wir natürlich geopolitisch eine klare Bewegung hin zu digitaler Souveränität. Europa will weniger Abhängigkeit, mehr Kontrolle. Das spielt Soverly sicherlich in die Karten, aber ob dann das iOS oder die Apple Store und Google Play hier einfach die Türen öffnen, für eine solche Software zu installieren, bin ich mir also auch nicht ganz so sicher.
Ja, spannender Risiko ist sicherlich sehr tiefe Tech. Wir haben einen riesigen Markt, aber noch wenig kommerzielle Traction. Aber genauso entstehen eben oft die spannendsten Security Companies. Wenn Soverly es schafft, Vertrauen bei ersten institutionellen Kunden aufzubauen, kann das durchaus ein sehr verteidigungsfähiges und nachhaltiges Business werden.
Ja, und fürs Schweizer Ökosystem ein schönes Beispiel. ETH-Forschung, frühe Förderung, klares Deep Tech-Profil und ein Thema, das doch schon aktuell global relevant ist. Fassen wir doch kurz die Episode zusammen. Heute ging es weniger um Hype und definitiv mehr um Substanz. Wir haben vier sehr unterschiedliche Firmen angeschaut. Alle bauen aber an kritischer Infrastruktur rum, in der Luftfahrt, auf der Baustelle, im Engineering-Alltag und natürlich in der digitalen Sicherheit. Und genau das ist vielleicht die wichtigste Erkenntnis. Die spannendsten Tech-Cases entstehen oft dort, wo Märkte komplex, reguliert und operativ anspruchsvoll sind. Dort dauert Skalierung etwas länger, aber wenn sie gelingt, dann entsteht, wie du es vorher gerade schon erwähnt hast, echte Verteidigbarkeit.
Von Pre-Seed bis Series C zeigt diese Folge sehr schön, wie breit und reif das Schweizer Deep-Tech-Ökosystem inzwischen aufgestellt ist und dass daraus eben auch international relevante Scale-Ups entstehen können. Ja, wir sehen das ja auch bei unseren eigenen Investments, die wir bei Koyo Capital aktuell prüfen. Was dort auffallend ist, muss ich schon sagen, dass zwischen Seed oder Pre-Seed, Seed und Series A die Bewertungen ziemlich explodieren, ohne dass es vielen Startups gelingt, aufzuzeigen, weshalb die Bewertungen explodieren. Oder? Das ist schon noch spannend. Ich meine, gerade auch bei Soverly, ich meine, die Traction, die muss jetzt erst noch kommen. Die Bewertung ist noch relativ tief. Ich kann dir schon jetzt garantieren, dass die nächste Runde, dass wir dann von wahrscheinlich Bewertungen von nördlich 20 Millionen sprechen. Also wir sehen im Moment viele Cases, null Umsatz, 40 Millionen plus Bewertung. Und das ist schon bemerkenswert, dass wir jetzt eigentlich wieder bei Bewertungsniveaus sind, die wir eher aus den Jahren 2021 kennen. Und ja, das ist halt für uns Investoren schon noch schwierig. Das ist eben genau das, was VCs jetzt machen müssen. Der Venture Capitalist muss in der Lage sein, dieses Potenzial, das vielleicht für die Gründerinnen und Gründer klar ist in der Series A-Stufe, dass man das extrapolieren kann. Also was sind eben POCs wert? Was sind Zusammenarbeiten mit Industriepartnern wert? Man macht zwar noch keinen Recurring Revenue, man hat aber mühselig diese Beziehungen aufgebaut und das wollen halt die Gründer in den Bewertungen reflektiert sehen, beziehungsweise die Seed-Investoren haben natürlich auch Interesse, dass man einen großen Bewertungspush zwischen Seed und Series A sieht. Das ist für uns aktuell sehr spannend, aber durchaus auch sehr anspruchsvoll. Ich bin gespannt, welche Investments ins Koyo-Portfolio wandern.
Ja, vielleicht noch dazu eine kleine Ergänzung. Man sieht auch natürlich jetzt, dass viele Investoren aus dem Ausland so in die Series A in der Schweiz investieren wollen, das aktiv anschauen. Das ist natürlich, der Fächer wurde geöffnet, sehr gute Arbeit geleistet von gewissen Fonds, die da internationale Investoren in ihre Portfoliofirmen angezogen haben. Und das macht natürlich das Umfeld viel kompetitiver. Und viele wollen doch dann noch den einen oder anderen Schweizbezug auf der Cap-Table sehen, damit sie nicht gleich auf Deutschland, England oder in die USA abzotteln müssen und ihr ganzes Team und die IP dahin transferieren wollen. Mm. Let's see where it brings us.
Ja, spannend. Ich denke, das ist ein guter Punkt. Ich glaube halt schon, dass, ich meine, wenn man jetzt die Exit-Erlöse anschaut, die M&A-Transactions, die Trade-Sales, man sieht selten und man hat bisher selten Transaktionen nördlich von 500 Millionen gesehen. Jetzt, wenn du als VC in eine Runde reingehst mit Post 50 Millionen Series A, dann muss dieser Exit mindestens 500 Millionen sein, oder? Und jetzt halt die Hypothese, und das ist eben zu beweisen, internationale VCs kommen vermehrt in die Schweiz, weil sie eben davon ausgehen, dass man diese Firmen dann für weit mehr als 500 Millionen verkaufen kann. Das muss so sein, sonst wird das nicht aufgehen, weil ein 10x oder am Schluss mit der Verwässerung ein 8x ist eigentlich für einen Series A Investor zu wenig, beziehungsweise er braucht dann sicherlich, wenn er aus einem 20er Portfolio 13, 12 oder so Abschreiber hat, braucht er halt dann ein paar, die deutlich mehr als 10x machen. Also, absolut. Long story short, ich glaube, und das ist eben zu beweisen, das Schweizer Ökosystem verändert sich sehr stark. Wir haben zum Beispiel auch gesehen, eine PitchBook-Auswertung von dieser Woche hat klar gezeigt, dass per capita, also wenn man das auf die Bevölkerung hinunterrechnet, die Schweiz in den Top 5 ist oder Top 10. Das ist schon spannend. Also in der Schweiz passiert im Moment sehr viel, aber es muss noch viel mehr passieren. Also vor allem auf Stufe M&A hinten hinaus, da muss noch einiges gehen in Richtung Milliarden-Exits. Sonst wird es für uns VCs sehr, sehr schwierig. So, das wäre es gewesen mit Burnrate, dem VC Insider Podcast. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, abonniert unseren Newsletter und teilt diesen in eurem Netzwerk. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir wünschen euch ein schönes Weekend. Take care und tschüss.